Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Kat Menschik und Volker Kutscher sind ein bekanntes und sehr erfolgreiches Duo. Und sie beide haben jetzt gemeinsam ihren Fans eine Art Abschiedsgeschenk gemacht. Westend heißt dieser neue, wunderbar gestaltete Band, der in der illustrierten Lieblingsbücherreihe von Kat Menschik erschienen ist. Und darin erfahren die Fans von Volker Kutschers Krimireihe um Kommissar Gerion Rath, wie es mit ihren Helden weitergegangen ist. Ein tolles Projekt, über das wir natürlich gesprochen haben, aber auch ihre Silvesterrituale und Neujahrsvorsätze haben die beiden uns verraten. Den letzten Tag des Jahres verbringen wir heute hier in der Lesart mit einem wirklichen Erfolgsduo. Die Künstlerin und Illustratorin Kat Menschik ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen erstmal.
Hallo.
Und aus Köln zugeschaltet ist uns ein Schriftsteller, dessen Kriminalromane um Gerion Rath und Charlie seit 2007 sehr, sehr viele Leser begeistert haben. Auch Ihnen, Volker Kutscher. Herzlich willkommen nach Köln.
Ja, hallo.
Volker Kutscher, wir haben letztes Jahr über den 10. Band der Rath-Reihe in der Lesart auf der Buchmesse miteinander gesprochen. Da gab es aber schon diese Aussicht auf einen Folgeband mit Kat Menschik. War das eigentlich von Anfang an klar, dass es diesen überraschenden Schluss, so wie er jetzt ist, geben wird?
Also von Anfang an, das stimmt nicht ganz. Das würde ja heißen, dass ich 2007 womöglich schon das daran gedacht hätte. Und es war eigentlich auch so, bei unserer ersten Zusammenarbeit, also von mir und Kat Menschik, Moment, besser andersrum, von Kat Menschik und mir, das war Moabit und da war eigentlich ja nur vorgesehen, dass wir ein Buch zusammen machen, aber wir haben dann drei gemacht. Westend ist so gesehen in der groben Form, dass es eben am Ende nach der Romanreihe noch einen dritten illustrierten Band geben wird. Das steht seit 6 Jahren. Ich habe neulich mal nachgeschaut, ich habe nur Notizen gemacht, damals auch schon Gedanken zu Westend, Interview, Gerion Rath, Blick zurück, Notizen, als ich damals eigentlich im Plan war mit Mitte unserer zweiten Zusammenarbeit. Und da haben wir uns auch schon unterhalten, weil wir uns immer schon recht früh drüber unterhalten, was wir zusammen machen wollen.
Das heißt, diese ungewöhnliche Form, das ist ja ein Dialog, da kommt so ein Historiker zu Gerion Rath ins Seniorenheim und der will ihn angeblich zu seiner Polizeiarbeit befragen, aber da stellt sich bald raus, dass was ganz anderes dahinter steckt, was wir wahrscheinlich jetzt eher nicht verraten, oder?
Wir sollten nicht zu viel verraten, nee, genau,
also,
nicht spoilern.
Aber das Kat Menschik war auch klar, dass das in dieser Form erscheinen wird. Wie finden Sie denn diese Dialogform?
Die finde ich überragend toll. Ich war überrascht. Ich wusste vorher, dass es ein Dialog werden würde, aber ich habe mir gar nicht klar gemacht, wie dicht und intensiv die Geschichte dadurch wird, dass nämlich Volker keinerlei Beschreibung des Raumes präsentiert oder der Umstände, sondern dass sich die zwei Männer, um die es geht, hauptsächlich geht, unterhalten und nichts weiter. Und das ermöglicht der Geschichte extrem viel Inhalt zu transportieren. Und ich dachte selber immer, das ist ja ein schmales Bändchen. Das ist eigentlich so ein Geschenkbuch in Kurzgeschichtenumfang. Und es passt so viel Inhalt da rein, dass ich extrem verblüfft war und das natürlich auch extrem toll finde.
Man erfährt ja da, wie es mit den Figuren weiterging. Das ist ja bei Band 10 alles offen am Ende. Und ich habe mich so gefragt, ob Sie, Volker Kutscher, sich das auch selbst so ein bisschen geschenkt haben, dass man dann doch noch mit den Figuren noch so ein bisschen weiterleben konnte.
Ich wusste es ja, als ich den letzten Roman schrieb, dass da auch noch was kommt. Es wussten auch einige Leserinnen und Leser, weil ich es immer doch auch erzählt habe, schon auf den Lesungen, ein bisschen was kommt noch. Kein Roman mehr, dieses Romanprojekt ist abgeschlossen, aber es wird eben diesen Rückblick geben. Und für mich das Spannende ist ganz einfach, dass es ja ganz anders als die Romane ein Rückblick ist. Also die Romane zeichnen sich dadurch aus, das war mir auch mal ganz wichtig, dass da aus der Perspektive der Menschen erzählt wird, die nicht wissen, was die Zukunft bringt, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und jetzt haben wir ein Interview, das im Jahr 1973 angesiedelt ist. Und ja, Gerion Rath muss sich erinnern, auch an Dinge, an die er sich nicht so gerne erinnern möchte, und erzählen, wie es denn war. Also man hat eben diese Interpretation der Dinge oder auch dieses sich zurechtbiegen, Legendenbildung und Dinge verschweigen und so. Das spielt da alles jetzt plötzlich eine Rolle.
Aber weißt du was, Volker? Also ich finde, Wir beide haben ja schon an diesem Buch länger gearbeitet, ne? Also wir haben darüber schon gesprochen und ich habe schon so Gestaltungsideen gehabt, bevor Der Rat, also der letzte Roman, erschien. Aber ich finde schon, dass du zumindest den Lesern ein riesengroßes Geschenk gemacht hast mit diesem Büchlein, weil die meisten, die also nicht in einer deiner Lesungen saßen und vielleicht schon mal gehört haben, dass wir noch was zusammen vorhaben, das eben nicht wussten. Und man hat das ja jetzt auch auf unserer Lesereise gemerkt, wie beglückt die Leute sind, ne? Dass das nochmal so ein Nachschlag kam.
Das stimmt, das sind sie. Natürlich auch nicht zuletzt wahrscheinlich wegen deiner Illustrationen. Das freut mich ja auch immer, wenn ich die sehen darf, wenn die dann gerade entstehen. Ja, aber es ist tatsächlich auch so, dass ich ganz bewusst den Roman ja recht offen gehalten habe, weil ich wollte, dass die Leute sich selber Gedanken machen, was denn mit ihren Helden so passieren könnte in diesen ja immer schlimmer werdenden Zeiten mit Krieg und Holocaust. Na gut, jetzt kriegen sie einige Antworten, bekommen sie und auch, ich denke, auch einige überraschende Antworten, weil das Leben ja immer anders läuft, als man sich das denkt und als man es plant. Genauso neben den überraschenden Antworten, wie es zum Teil weitergeht, hat aber auch West End noch eine ganze Menge offene Enden übrig. Und das ist mir auch immer wichtig. Ich möchte nie alles komplett auserzählen. Man soll sich schon ein paar Gedanken machen, wie es mit den Leuten weitergeht, wie die sich fühlen. Also eine gewisse Offenheit, finde ich, beim Schreiben muss ich immer haben. Also es kann nie alles abgeschlossen sein.
Na, und wenn ich auch hier noch mal kurz was hinzufügen darf.
Unbedingt.
Ich finde auch so toll, dass eben auch in diesem schmalen Bändchen nicht nur von Personen erzählt wird und was aus ihnen geworden ist, sondern dass dieses Buch auch noch mal eine ganz eigene, naja, ich möchte nicht sagen Kriminalgeschichte enthält, sondern eher so ein Intrigenspiel, was aber höchst spannend ist.
Ja, eine Geschichte will ich ja immer erzählen und auch immer in besonderer Form. Also wenn ich mit dir zusammenarbeite, Kat, ist es ja so, dass ich immer anders erzählen möchte als in den Romanen. Das haben wir im Moabit ja schon angefangen und Mitte war eine Brieferzählung und jetzt eben dieses Interview. Ich möchte, dass die Bücher, die wir zusammen machen, etwas Besonderes sind, nicht nur wegen der Illustrationen und dieser ganzen Gestaltung, die dann hinzukommt, sondern auch, dass es auch anders geschrieben ist. Und deswegen war es schon ganz klar, das muss etwas anderes sein, ein Interview. Und es soll natürlich immer auch in dieser Form eine Geschichte erzählt werden.
Jetzt haben diese drei Bändchen, die ja nach Berliner Stadtteilen alle benannt sind, Moabit, Mitte und jetzt Westend, die haben ja eine ganz spezielle Ästhetik. Die Kat-Menschik-Ästhetik sieht man auch sofort, wer da gestalterisch tätig war. Diesmal ist es auch wieder ein oranges Bändchen, so ein bisschen so eine Retro-Optik, würde ich sagen. Oder hören Sie das nicht so gern, Kat-Menschik?
Doch, das mag ich
so
gerne.
So Kassettenrekordern und was man da alles so sieht. Man ist sofort in den 70ern irgendwie.
Ja, darum geht es ja auch, ne? Also die Geschichte spielt, so viel kann man sagen, in einem Seniorenheim im Berliner Stadtbezirk Westend. Und dort lebt der dann 74-jährige Gereon Rath und wird besucht von jemandem, der dieses schon erwähnte Interview mit ihm führt. Und man stelle sich das vor. Also es wird geraucht in diesem Zimmer, es wird Kaffee getrunken. Das ist so ein, naja, Altherrenzimmer. Ich sehe sofort 70er Jahre Vorhänge mit großen Mustern, möglicherweise auch 70er Jahre Tapeten und eine Tischdecke mit großen Ornamenten. Das hat mir natürlich, als ich davon hörte, in den Fingern gejuckt, das auch umzusetzen oder eben die Kassetten zu zeichnen, von denen die Rede ist, oder den Kassettenrekorder, also die Dinge, an die wir Älteren unter uns vielleicht sogar noch erinnern können. Und dem ganzen Buch auch die entsprechende Farbigkeit zu verleihen.
Aber das sind ja nie so in dem klassischen Sinn Illustrationen, sondern eher wie so Assoziationen kommt mir das vor, was da gezeichnet wird. Oder ja, wie so Bilder, die man in so Tagträumen entwickelt. Wie entsteht denn so eine Illustrationsreihe jetzt von Kat-Menschik?
Es ist immer so, dass ich weiß, dass meine Illustrationen schon in den Texten stecken. Also ich kann mich inspirieren lassen, oder das ist ja logisch, dass ich mich davon inspirieren lasse, von dem Text. Und dann, wenn ich eine Idee habe, versuche ich aber immer von dem geschriebenen Text ein bisschen wegzugehen, weil ich ja weder Leser noch mich selber langweilen möchte, indem ich zeichne, was geschrieben steht. Das finde ich, braucht kein Mensch. Und wenn ich Erwachsenenliteratur illustriere, möchte ich darüber hinausgehen und möglichst noch eine eigene Geschichte erzählen oder zumindest noch eine Ebene hinzufügen der Geschichte. Und in Westend ist das so, dass ich zwei Bildgeschichten zeige. Und zwar ist es einmal ganzseitige Illustrationen, wo ich ganz, ganz nah rangegangen bin, wo man vielleicht einen Ausschnitt der Hand mit einer Zigarette sieht und der Tasse Kaffee daneben und der Tischdecker einfach nur. Da sehen wir keine Porträts oder nichts. Also es sind so wirklich, wie sagt man?
Wie so ein Close-up, ja, genau, im Film. Ja.
Genau. Das ist die eine Art zu illustrieren in diesem Buch. Und dann gibt es ja aber die vielen, vielen Erinnerungen, über die gesprochen wird. Und diese Bilder zeichne ich freistehend mit viel Weiß drumherum. Und das Orange, was ich benutzt habe, rastere ich sogar in diesen Bildern, dass es noch dünner wirkt. Und das symbolisiert für mich sowas wie verwehende Erinnerungen.
Jedenfalls, ich erzähl's mal aus meiner Warte, als ich dann Westend, als es dann fertig war, in der Hand hielt und mich sehr freute, dass das wieder so schön geworden ist und mich daran erinnerte, wie schön die Zusammenarbeit war und mir dann auffiel, Moment mal, soll das jetzt alles gewesen sein? Das war das letzte Buch, das wir zusammen gemacht haben. Das kann doch nicht sein. Deswegen haben wir tatsächlich vereinbart, wir machen auch wieder was zusammen. Wir haben noch überhaupt keine Ahnung, was es sein wird. Es wird nichts mit Gerion Rath zu tun haben. Das ist auch an dieser Reihe abgeschlossen. Da gibt es nur noch ein Kurzgeschichten-Sammelband in so gut einem Jahr, vielleicht anderthalb Jahren, dann ist das Thema Rat für mich wirklich komplett durch. Aber ich möchte mit Kat Menschik noch ein Buch zusammen machen und Kat, ich glaube, du möchtest gerne, hoffe ich, mit mir auch noch ein Buch zusammen machen.
Ah, ich sage ja.
Ja.
Unser Gespräch läuft an Silvester. Wie ist das bei Ihnen beiden? Ist so ein Datum für Sie bedeutsam? Fassen Sie da Vorsätze oder nehmen sich was vor?
Ja.
Tatsächlich?
Ich bin da wirklich sogar richtig krass drin. Ach. Ich mache mir wochenlang vorher Gedanken über meine Silvestervorsätze, werde natürlich komplett ausgelacht im Freundeskreis, aber ich mache das wirklich. Und es gibt ein paar Silvestervorsätze, die muss ich mir gar nicht mehr aufschreiben, weil ich die jetzt seit Jahren eigentlich immer gleich handhabe und wie so ein Ritual durchführe. Und das ist nämlich zu fasten vom 2. Januar, 1. geht natürlich noch nicht, aber vom 2. Januar bis Ostern. Und ich faste dann Alkohol, Butter, Sahne, Zucker, Fleisch brauche ich gar nicht mehr aufzählen, weil ich das schon so viele Jahre weglasse. Das gehört da auch mal dazu. Das ist sehr wohltuend, das zu machen.
Das ist dann also ein gelungener Vorsatz, denn es gibt irgendwie wohl Statistiken, die sagen, dass das spätestens Ende Januar bei den meisten schon wieder irgendwie gescheitert ist. Wie ist das bei Ihnen, Volker Kutscher? Wie finden Sie sowas wie Dry January oder eben jetzt auf irgendwie Zucker zu verzichten oder mehr Sport zu machen? Nehmen Sie sich auch sowas vor?
Nicht zu neu. Ja, ich bin ja Rheinländer und da ist der Aschermittwoch das wichtigere Datum. Da nehme ich mir immer ein bisschen was vor. Nicht ganz so streng, wie Kat das macht. Und da bin ich vielleicht dann doch zu sehr Rheinpreuße und nicht Preuße. Aber ich habe es immerhin geschafft, vor über 20 Jahren an einem Aschermittwoch eben auch genau nach den Karnevalstagen das Rauchen aufzuhören. Das habe ich, also dieses Laster bin ich losgeworden. Andere nicht. Ich bin immer ganz froh eigentlich. Also wir feiern immer schön Silvesterabend mit Freunden. Also so im überschaubaren kleinen Kreis, aber groß genug, dass es auch eine Party werden kann. Das ist immer eine schöne Sache, um das Jahr zu beenden. Aber ich bin auch immer ganz froh, wenn das neue Jahr beginnt und der ganze Trubel, Weihnachten. Ich habe ja auch noch Geburtstag in dann diesen Tagen und das ist dann alles so viel auf einmal und irgendwie so. Ich bin dann eher immer froh, wenn so man wieder nach vorne guckt und eben statt Jahresabschluss das neue Jahr beginnt und man in die Zukunft schaut, was das neue Jahr dann so bringt.
Ja, das geht mir übrigens genauso. Ne? Also so am 2. Januar habe ich auch mal richtig Lust, alles sein zu lassen und den Keksbauch wieder loszuwerden und dann kann man auch kein Glühwein mehr sehen und so weiter und so fort. Aber ich habe vielleicht noch einen kleinen Tipp zum Durchhalten, wenn man sich sowas vornimmt. Also ich nehme es nicht ganz so streng. Also ich sag mir, ich weiß, eine meiner besten Freundinnen hat Geburtstag in der Zeit. Und es gibt jedes Jahr natürlich dann irgendwie eine Party. Und an dem Tag weiß ich schon, darf ich eine Ausnahme machen. Und wenn man sich so ein paar kleine Ausnahmen gönnt, dann ist das auch okay, wieder weiterzumachen. Und man kommt ganz gut durch.
Ich habe mich auch gerade gefragt, ob nicht so ein, zum Beispiel so ein Projekt, was zu Ende geht, nicht auch ein viel einschneidenderes Erlebnis ist. Also so ein Buch ist fertig, als jetzt das der 31. Dezember ist.
Ja, wahrscheinlich. Deswegen wollen wir auch weitermachen, um das nicht einzusehen, dass es jetzt der Zusammenarbeit zu Ende ist. Aber dass die Reihe, also die wir zusammen gemacht haben, die Katz illustriert Reihe geht ja ohnehin weiter, aber die drei Bände, die wir in dieser Reihe zusammen gemacht haben, dass das jetzt so eine schöne Dreiheit geworden ist. Also wenn man sie auch nebeneinander stellt und sich die drei Cover anschaut und sowas, ist alles, das macht alles totalen Spaß zu sehen. Das ist jetzt komplett, ne, diese drei Büchlein. Und das ist auch wieder ein ganz schönes Gefühl, das dann eben auch abgeschlossen zu haben und dann, ja, ist dann auch zu mögen.
Wie ist es dann, wenn jetzt, also wir wissen jetzt schon ein bisschen über Kat Menschiks Vorsätze fürs neue Jahr, aber wie kommen sie ins neue Jahr? Ist das auch sehr ritualbehaftet? Also gibt es da bestimmte Sachen, die müssen unbedingt an Silvester passieren?
Ja, ist ganz schlimm.
Ich habe es mir fast gedacht.
Also ich muss immer Silvester Dinner for One gucken. Und ich glaube, ich breche auch immer am meisten zusammen vor Lachen. Ich heule vor Lachen jedes Jahr wieder. Und ich glaube, damit stecke ich dann eher alle anderen an. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist am Silvestertag irgendwann Mama Mia zu gucken und schön laut mitzusingen. Naja, und dann gibt es in der Regel eine Party, dass man mit Freunden zusammen ist und fließt dann der eine oder andere Sekt. Und was wir aber gar nicht mehr machen, was ich auch überhaupt nicht leiden kann seit Jahren, böllern wir nicht mehr, schießen keine Raketen mehr. Wir haben einige Katzen zu Hause und wir wohnen auf dem Dorf, wo es sowieso viele Tiere gibt. In der Stadt gibt es Tiere. Ich finde das total sinnlos.
Aber ich meine mich auch aus Ihrem Kochbuch zu erinnern, dass es auch irgendeine spezielle Suppe gibt. Sie an Neujahr oder an Silvester?
Ich denke an die Feuerzangenbowle.
Die auch? Aber ja, die gibt es nicht auch irgendeine Verkaterungssuppe?
Gegen den Kater. Die klare und ohne Einlage Borschtsprühe, die man dann so trinkt, genau, die man Tage vorher ansetzt und dann mit Hühnersuppe kocht und die sehr, sehr schmackhaft ist und ganz gut gegen den Kater hilft.
Ja, und damit geht es dann gleich weiter ins neue Jahr. Volker Kutscher, was machen Sie denn Silvester an Ritualen? Bleigießen?
Nee, sowas machen wir alles nicht. Das Wichtige ist eben, mit Freunden zusammenzusitzen. Das ist immer doch eine ähnliche Runde, die so ein bisschen variiert von Jahr zu Jahr. Und das ist sehr schön, einfach dann auch. Also ich mag nicht mehr diese riesen Partys. So, das war ja früher so, als man Teenie war. Silvesterparty musste die beste Party des Jahres werden. War sie natürlich nie, weil es mit Erwartungen überfrachtet war. Und wir haben es dann lieber so erstmal gemütlich und nachher dann wird dann doch ein bisschen. Wir sind ja alle in einem Alter, jetzt noch in den Club zu gehen, ist ja ein bisschen peinlich. Also müssen wir auf Privatpartys tanzen. Also tanzen wir dann zu Hause. Das ist also schon wichtig. Das einzige Ritual ist ein Negativritual. Wir böllern nämlich auch nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wir haben immer einen sehr, sehr schönen Blick von oben dann auf so das Kölner Panorama und es dauert nicht lang, ich würde mal sagen 5 Minuten, dann ist da nichts mehr von zu sehen. Das ist alles nur noch Pulverdampf und auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich Feinde mache, wenn ich sowas öffentlich sage, ich hätte nichts gegen ein Böllerverbot in den großen Städten überhaupt. Lass mal doch einfach mal ein schönes Profifeuerwerk in den wichtigsten, also schön verteilt in der ganzen Republik. Hat auch jeder was vorn, ist deutlich weniger Luftverschmutzung und Chaos. Also ich persönlich, klar, ich habe das Teenie auch gemacht, aber ich finde eigentlich, wenn man sieht, wie da die Luft aussieht und dann so ganz strenge Gesetze, Feinstaub und ich weiß nicht was alles, da frage ich mich, mein Gott, was in dieser einen Nacht alles an Mist in die Luft gepumpt wird, das kann man sich eigentlich auch ersparen. Gut, aber ich bin jetzt nicht die Spaßbremse, das möchte ich nicht sein, aber ich finde tatsächlich das Böllern völlig überflüssig.
Also lieber ein bisschen ruhiger, aber fröhlich und tanzend.
Nee, ruhig nicht, laut sind wir auch, aber nicht mit Pyrotechnik.
Und nutzen Sie eigentlich auch die Zeit davor, Silvester, dieses, was man so zwischen den Jahren nennt, um mal eben so auf neue Ideen zu kommen oder ist das irgendwie auch eine besondere Zeit? Ja, könnte man sich ja so vorstellen, dass man ein bisschen ruhiger und man kann vielleicht schon mal eben doch das neue Projekt mit Kat Menschik durchdenken?
Jein. Also nee, eigentlich komme ich tatsächlich da gar nicht dazu. Es ist einfach eine Zeit, die ich vom Arbeiten frei halte. Und das ist tatsächlich so, die ruhigen Zeiten, die man sich so frei hält, das ist nicht unbedingt die Zeit, in der ich dann neue Ideen sammle. Das ist schon ein anderer Modus des Denkens und so weiter. Also das ist tatsächlich eine Zeit, wo da relativ wenig stattfindet. Ich habe ja immer tatsächlich, die Geschichten für Kathi sind immer schon am Heiligabend dann bei ihr eingeschlagen, per E-Mail. Das erzählt sie auch mal gerne.
Als Weihnachtsgeschenk.
Als kleines Weihnachtsgeschenk.
Uhr, Punkt 17
genau. Uhr. Und danach ist dann eben erstmal nichts mehr bis Silvester. Und deswegen freue ich mich auch drauf, dann richtig loszulegen. Und ich bin jetzt auch gerade in der Schreibphase, weil ich dabei bin, jetzt Kurzgeschichten zu schreiben, Radkurzgeschichten für den Sammelband. Und ja, das ist eine ganz andere Phase als die Lesereise, die ich ja gerade mit Kat Menschik ja nicht ganz hinter mir habe. Wir machen noch ein paar Termine nächstes Jahr, aber jetzt geht es wieder in die Einsamkeit des Schreibzimmers und da freue ich mich eigentlich drauf, weil das ist ja die eigentliche Arbeit, ist eine sehr einsame. Das ist bei dir, Katja, ähnlich. Da sind wir immer schön, wir Nerds sitzen dann an unseren Schreibtischen und putteln für uns hin.
Ja, bei mir ist das wirklich ganz genau so, dass ich mich jetzt schon eigentlich auch ein bisschen auf den Januar freue. Irgendwie mag ich diese dunkle Zeit, wo die Tage kurz sind und keiner rausgehen will und ich wirklich richtig meine Ruhe habe und mich zurückziehe und einigle. Und ich freue mich auf das nächste Buch, was ich zeichnen werde, wo ich dann auch richtig mit Kraft und Energie reingehe, um das dann vielleicht im Februar auch schon fertiggestellt zu haben. Und bei mir ist das so zwischen den Jahren oder eigentlich in jeder Freizeit, dass ich immer irgendwas bastle und irgendwas mache. Und ich bin gerade so im Stickwahn. Ich besticke gerade alles, was mir zwischen die Finger gerät. Und das macht so Spaß. Und dabei schaue ich irgendwelche Weihnachtsserien und komme wirklich gedanklich total runter dabei.
Also wir haben, glaube ich, viele Anregungen heute bekommen von Ihnen beiden. Und auch wenn etwas zu Ende geht, wie jetzt diese Trilogie, geht es auch gleich weiter. Kat Menschik und Volker Kutscher, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und alles Gute fürs neue Jahr Ihnen beiden.
Ja, danke schön und ein friedliches neues Jahr.
Ebenso. Und das jüngste Gemeinschaftswerk der beiden, über das wir hier gesprochen haben, ist unter dem Titel Westend beim Galliani Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es kommt ja immer wieder vor, dass sich Schriftsteller in Romanen berühmten Kollegen widmen. Mir fällt da Michael Krumpfmüller ein mit seinem Kafka-Roman Die Herrlichkeit des Lebens oder Karin Duwe, die über Annette von Droste-Hülshoff geschrieben hat. Aber keiner dieser Romane ist so umfangreich wie der, den die Niederländerin Anja Daniel jetzt einer Figur gewidmet hat, die offenbar stark an Emily Brontë erinnert. Das Lied von Storch und Dromedar heißt das preisgekrönte Buch, das Katharina Borchardt für uns gelesen hat. Wer ist denn diese Hauptfigur in diesem dicken Buch und was hat sie mit Emily Brontë überhaupt zu tun?
Ja, diese Eliza May Drayden, die Hauptfigur, das ist so eine Art Emily Brontë Lookalike, würde ich sagen. Sie ist, oder vielleicht müsste man eher sagen, sie war, denn sie ist ja schon zu Anfang des Romans tot. Also sie war wie Emily eine Pfarrerstochter. Sie lebte mit ihrem Vater und zwei Schwestern zusammen, mit denen sie auch gemeinsam Romane und Gedichte schrieb. Also alles wie bei Emily. Aber zum Beispiel Emilys realen Bruder Branwell, den hat Anja Daniel rausgekürzt. Und sie hat ihre Romanfigur Eliza auch ein Jahr früher sterben lassen als Emily, nämlich schon im Jahr 1847. Daniel hat hier also keine möglichst wahrheitsgetreue Romanbiografie verfasst, sondern eher sowas wie eine Emily Brontë-Reflexion. Sie erzählt von den Spuren, die Eliza May Drayden, ihre Hauptfigur, in den Leben von Menschen hinterlassen hat, also ihr Nachleben.
Also die ist schon tot am Anfang, es geht um ihr Nachleben, aber was ist denn daran so erzählenswert, dass das für 1000 Seiten reicht?
Ja, das ist ein spannender Roman, weil
Also sie war so einflussreich offenbar, dass sich das lohnt, da über 1000 Seiten was zu erzählen über ihr Nachleben, diese Figur.
Nein, tatsächlich, Entschuldigung. Ja, sie war nicht so wirklich einflussreich, deswegen stolperte ich gerade. Sie war eigentlich nicht wirklich einflussreich. Sie war eigentlich bloß eine unverheiratete Pfarrerstochter mit 29 Jahren, sogar schon ein bisschen ältlich. Und sie saß vor allem zu Hause im ländlichen Yorkshire und schrieb dort ihre Verse und ihre Prosa. Das waren schon tolle Sachen, aber die waren eher nur mäßig erfolgreich. erfolgreich. Die konnte sie auch nur unter Pseudonym veröffentlichen. Sie starb früh. Man könnte sagen, ihr Leben war eigentlich ein bisschen missglückt, aber sie hatte ein reiches Innenleben, so eine blühende Fantasie, so eine Art eckigen Charakter, dass sie bei ihren, den Menschen in ihrer Umgebung einen wirklich starken Eindruck hinterließ. Und das ist wahrscheinlich genau das, was Sie gerade fragten, was so erzählenswert war. Sie hinterließ einen Roman, Gedichte und auch ein geheimnisvolles Notizbuch. Und das entfaltet bei Anja Daniel in ihrem Roman erst ihre Wirkung so nach und nach, nämlich bis ins 21. Jahrhundert hinein.
Aber ich frage mich jetzt, wenn man über 1000 Seiten so einen Stoff erzählt, dann muss ja auch formal einem da was einfallen oder eben was passieren. Wie packt sie denn diesen unglaublich monumentalen Stoff dann überhaupt an? Wie erzählt sie das?
Also sie gliedert diese riesige Stoffmenge in 11 Großkapitel. In jedem dieser großen Kapitel erzählt sie von einer anderen Person, also Personen, die nach Eliza May Drayden lebten. Die ersten Figuren, die kannten sie noch persönlich. Am Ende sehen oder vielleicht auch eher interpretieren diese Figuren ihren Bezug zu Eliza da nur noch nach und nach und auch die Leserinnen und Leser mit ihnen. Diese 11 Großkapitel, die kann man im Grunde wie kleine Romane lesen, eigene kleine Romane, fast wie so eine Serie durch die Zeit. Und umspielt werden die dann auch nochmal durch Briefauszüge und Fragmente aus später verfassten Bronte-Biografien. Die sind allesamt fiktiv. Und so ist dieser Roman im Grunde sowas wie so ein verrücktes Kaleidoskop, also unterschiedlicher Perspektiven, die niemals einheitlich sind und die sich untereinander auch oft widersprechen. Und ich finde das ja toll. Ich mag so Widersprüchlichkeiten. Es gibt nur eine einzige kleine Enttäuschung, nämlich, dass diese 11 Kapitel aus allwissender Perspektive geschrieben sind. Und das macht für mich keinen Sinn, denn es ist ja gerade das Erzählprinzip dieses Romans, dass es keine Allwissenheit gibt und auch nicht geben kann.
Jetzt hat sie ja für diesen Roman schon mehrere Preise bekommen, unter anderem für die englische Übersetzung. Da war das Buch sogar in den USA für den National Book Award nominiert. Aber hier ist diese ja waghalsige Autorin wenig bekannt. Woran liegt denn das?
Also ich glaube, da spielen mehrere Dinge zusammen. Also erstens muss man auf diese Bücher erstmal stoßen von ihr. Also die sind bei Matthes und Seitz erschienen und in der Friedenauer Presse, die zu Matthes und Seitz gehört. Das sind ja hervorragende Verlage, aber die muss man schon noch ein bisschen suchen. Und nach Anja Daniel wird bei uns einfach noch nicht so aktiv gesucht, weil sich ihr Name noch nicht so rumgesprochen hat. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass diese Romane einfach sehr dick sind. Also 1000 Seiten, über 800 Seiten. Also so eine Lektüre muss man wirklich wollen. Und ich würde ja sehr empfehlen, diese Lektüre auch wirklich zu wollen, denn Anja Daniel gehört, das ist eine richtige Weltkonstrukteurin. Es ist richtig eine ausgebuffte Weltkonstrukteurin.
Und übersetzt auch schon die Romane davor hat Ulrich Faure ihre Texte ins Deutsche. Was findet er so für einen Ton für diese Art von Literatur?
Ich finde, diese Übersetzung von Ulrich Faure, die läuft sehr gut. Also ich habe seine Übersetzung früher auch schon mal kritisiert, weil Fehler drin steckten. Inzwischen kann ich das aber nicht mehr sehen. Also ganz im Gegenteil. Ich finde, Ulrich Faure hat ins Übersetzen aus dem Niederländischen mit seiner Stimme eine schöne Lässigkeit gebracht, die aber hier bei Anja Daniel auch nicht überschießt. Also Anja Daniels Texte sind sehr geformt und das Lied von Storch und Drometer, das wandelt sich auch im Ton über die Erzähljahrhunderte hin. Und Ulrich Faure gibt dem eine ganz unangestrengte Eloquenz und irgendwie einen schönen Fluss.
Also klingt nach einem echten Tipp für eine lange, ausführliche Lektüre. Katharina Borchardt hat uns den Roman Das Lied von Storch und Dromedar vorgestellt von Anjet Danje, aus dem Niederländischen übersetzt von Ulrich Faure, erschienen in der Friedenauer Presse. 976 Seiten hat dieses Buch und es kostet 38 Euro. Ein richtiges Buchuniversum ist die Berliner Buchhandlung und Agentur Interkontinental, denn es gibt dort ausgesuchte afrikanische Literatur, aber auch zum Beispiel eine Bar mit Kaffee und internationaler Küche, in der auch regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. Und einer der Inhaberinnen der Buchhandlung Interkontinental ist Stefanie Hirsbrunner und ich freue mich, Sie mal wieder zu sprechen. Hallo Frau Hirsbrunner.
Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie mitmachen. Wie erleben Sie denn so diese Zeit jetzt nach dem großen Weihnachtsansturm? Wurde da viel umgetauscht oder ist es eher ruhig und Sie finden auch mal Zeit, Bilanz zu ziehen oder sogar mal zum Lesen?
Ja, lesen ist genau das, was ich jetzt mache. Wir machen immer zu nach Weihnachten und dann bis ins neue Jahr, dann machen wir irgendwann Inventur, weil jetzt haben ja auch alle ihre Buchgeschenke und lesen auch und sind verreist und gerade in Friedrichshain ist es dann wirklich richtig schön ruhig und das genieße ich sehr.
Und die drei Bücher, die Sie mitgebracht haben, die haben Sie natürlich schon gelesen. Womit fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, auf Platz 1 steht ein afrikanischer Roman von Nuzo Ono, Futility. Was ist das? Ich habe nur Stichworte gefunden im Internet, eine Horrorkomödie. Was soll das denn sein?
Ja, den habe ich mitgebracht, einfach um mal zu zeigen, wie groß die Bandbreite auch ist an den Büchern, die wir im Laden haben. Also es gab mal so eine Zeit in Deutschland, wo afrikanische Literatur immer nur dann verlegt und gelesen wurde in Europa, wenn Migration in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt hat. Das war so ein sehr einseitiger Blick auf diesen riesigen Kontinent mit so viel unterschiedlicher Literatur. Und ich habe heute Futility mitgebracht, weil mich das eben so begeistert hat, weil es ein Buch ist, das wirklich auch überhaupt niemandem gefallen will, hat man so den Eindruck. Also diese zwei starken Protagonistinnen, die da im Zentrum stehen, die sind hässlich, die sind garstig und die sind Mörderinnen. Und mir hat es also deswegen wirklich gut gefallen, weil es eben so ein Buch ist, das ich so typischerweise jemanden in die Hand drücken würde, der einfach in den Laden kommt bei uns und sagt, ich lese gern Krimi oder Horror oder ich will mich mal wieder gruseln, ein bisschen lachen dabei und dann würde ich eben dieses Buch aus dem Schrank holen.
Aha, und wie kommt da noch das Essen mit rein? Denn im Untertitel heißt es ja Murder Revenge Soup, also muss es ja auch irgendwie ums Essen gehen.
Ja, also wie gesagt, wir haben zwei Frauen. Die eine ist eine pockennarbige, unansehnliche Nigerianerin, die ein sehr erfolgreiches Restaurant in Abuja, in Nigerias Hauptstadt, betreibt. Da hat sie eine sehr spezielle Zutat in ihrer berühmten Pepper Soup. Will ich jetzt hier nicht so sehr vorgreifen, aber das spielt natürlich eine große Rolle. Ihre Mutter war auch schon bekannt, weil sie mit dem Blut ihres Mordopfers im Dorf vor den Augen aller den Boden gewischt hat. Und dann haben wir diese weiße Britin ihr gegenüber, die unter anderem schon den Vater ihres eigenen Kindes ermordet hat. Sie nutzt ihre Privilegien und ihre Hautfarbe und auch diesen Diplo-Status, den sie hat, um eiskalt, also auch ihre Interessen durchzusetzen. Und diese beiden Frauen in dem Roman, die haben mir gut gefallen, weil sie natürlich irgendwie auch geeint sind durch das Leid, das ihnen im Leben erfahren ist. Sie sind wirklich von Hass durchtrieben und dem Wunsch nach Rache. Das ist ein zentrales Motiv und sind wirklich bereit, beide ihre Seelen zu verkaufen, um auch an ihre Ziele zu kommen. Und ich fand, das ist wirklich gelungen in dem Roman. Der ist witzig und besonders, weil die Autorin uns auch die Gedanken dieser beiden Protagonistinnen hören lässt sozusagen. Und die sind wirklich böse und da wird geflucht und da fliegen nur so die Schimpfworte. Und das macht das Buch wirklich irgendwie liebenswert, und trotz dieses totalen Horror-Feelings.
Also Tipp Nummer 1, Futility von Nuzo Ono, erschienen bei Titan Books. Ganz was anderes scheint mir ein Sachbuch zu sein, was Sie ausgesucht haben von Daniel Bax. Ist ein Autor der Taz, Die neue Lust auf Links. Was macht er da in diesem Buch?
Ja, also das ist habe ich jetzt heute mitgebracht, weil wir ja heute an Silvester miteinander sprechen. Mhm. Und das ist ja nun auch ein Tag, an dem man ein bisschen zurückschaut. Und ich als studierte Politikwissenschaftlerin habe da schon irgendwie entsetzt festgestellt, Mensch, da gibt es irgendwie auch so einen Moment bei mir selber, ne, und auch, ich glaube, bei vielen anderen, die sich so ein bisschen zurückziehen und weniger intensiv Politik verfolgen und mitgestalten. Und das ist natürlich was auf diese Verrohung und auf Blödung öffentlicher Diskurse manchmal zurückzugehen ist. Aber dass gerade Menschen wie ich sich dann in so eine Passivität dadurch drängen lassen, das geht natürlich nicht. Wir haben jetzt 5 Landtagswahlen 2026 auf uns zukommen. Und so Werte, für die Linke ja steht, also Solidarität, Gerechtigkeit, Chancengleichheit, ne, das würden ja viele in Deutschland unterschreiben. Und deswegen fand ich das Buch jetzt besonders interessant. Weil hier Daniel Bax, der ja seit über 30 Jahren unter anderem auch für die Taz schreibt, der fragt hier eine ganz wichtige Frage, nämlich ist die Linke als Partei nach dem Weggang von Sarah Wagenknecht mit dem neuen Personal an der Spitze jetzt endlich auch wählbar für Ost und West und klassenübergreifend? Und das fand ich wirklich wichtig, also gerade eben mit Blick auf das nächste Jahr, geht hier auch auf die Strategien der Partei ein und klar, er betont halt auch die Gradlinigkeit, ne, dieser Partei, die wirklich gegenüber der gesichert rechtsextremen AfD klare Kante gezeigt hat in diesem Jahr mit großer Bravour. Und deswegen habe ich das Buch heute mitgebracht, weil ich finde, es ist super interessant für alle, die sich politisch interessieren.
Also Daniel Backs, Die neue Lust auf Links, erschien beim Goldmann Verlag. Und jetzt haben wir noch einen historischen Roman aus den 20er Jahren, Margaret Goldsmith. Das ist so eine richtige Wiederentdeckung, oder?
Ja, also der Roman ist ursprünglich 1928 erschienen und jetzt im Aviva Verlag nochmal auf Deutsch erschienen. Und ich habe den heute mitgebracht, weil ich ja auch Berlinerin bin und der spielt am Lützowplatz. Und das fand ich schon mal spannend, weil der spielt ja, der Lützowplatz an sich spielt ja heutzutage keine Rolle. Also ich fand den nicht bedeutend. Musste erstmal nochmal gucken, ob der wirklich da ist, wo ich dachte, dass er ist. Da hilft auch der Umschlag, der schön gestaltet ist und auch eine kleine Karte, die im Vorsatz ist. Aber die Schönheit dieses Romans ist auch über die Sprache transportiert. Also diese Sprache begeistert mich. Die Dialoge haben mich mitgenommen direkt in die Zeit. Da gibt es dann sowas wie die Tochter sagt zu der Mutter, die da eben die Hauptprotagonistin ist, sowas wie, ja, du bist ja vorkriegszeitlich. Und das fand ich irgendwie witzig, weil in dem Moment, wo solche Jugendsprache ja in der Zeit, die nehmen uns ja sofort mit in diese Zeit. Ich bin sofort am Lützowplatz, eben 1926, wo der Roman spielt. Es gibt aber noch so ein übergeordnetes Motiv, das ich bei dem Roman so stark finde. Das ist einfach die Freiheit, die trägt diesen Roman durch. Es ist eben dieses Nachkriegszeitalter, die Freiheit, 20er Jahre in Berlin. Wir haben diese zwei starken Frauen, aber wir haben auch andere Protagonisten in diesem Roman, nämlich unter anderem auch den Sohn, der ist nationalistisch, der scheut sich auch nicht davor, tatsächlich einen Mordversuch nachher zu starten. Wir haben diese starken, rückgewandten, reaktionären Kräfte und wir haben eben hier ein Deutschland, das so zersplittert ist und was ganz interessant an dem Roman ist, wir wissen das ja, wenige Jahre danach wurde Hitler an die Macht gewählt, aber der spielt in dem Roman überhaupt keine Rolle und das fand ich super interessant, weil viele damals eben noch dachten, ja, also diese Spinner, naja, da gibt es halt so ein paar starke, die denken halt so, ne? Mhm. Aber es hat eben nichts bedeutet, also so in der Zeit. Und das ist das, was eben so gruselig vielleicht ist. Deswegen habe ich den auch heute mitgebracht, weil er spielt 1926. Wir gehen jetzt genau 100 Jahre später in 2026. Und ich finde, dieser Roman steht eigentlich wie kein anderer nochmal wie so ein Mahnmal da und sagt, Leute, guckt mal bitte, was für Spinner wir jetzt haben und lass uns mal die nicht verlachen. Ne? Also so habe ich den jedenfalls interpretiert.
Also drei ungewöhnliche Tipps. Zuletzt war das von Margaret Goldsmith's Goodbye für heute. Erschien im Aviva-Verlag, ein historischer Roman aus den 20er Jahren, den uns Stefanie Hirsbrunner von der Berliner Buchhandlung Interkontinental empfohlen hat. Vielen Dank, Frau Hirsbrunner, für diese Empfehlungen und alles Gute für Sie und Ihre Buchhandlung im neuen Jahr. Kommen Sie gut rüber.
Danke, wünsche ich Ihnen auch.
Und dann sprechen wir uns wieder. Tschüss.
Wunderbar, tschüss.